Männersan Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männersan Rot Podcast, Folge 326. Und ja, wir haben uns jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gehört. Ganz eine Woche ist es nicht her, es ist ein bisschen mehr als eine Woche. Wir wollen heute deshalb auch nicht mehr über das sehr furiose Spiel der Bayern am vergangenen Wochenende sprechen, das 8:1 gegen den FSV Mainz 05, sondern wir sprechen ein bisschen über aktuellere Themen. Und das bedeutet, dass wir natürlich vor allem über die Auslosung in der Champions League sprechen werden, auf der heute der Schwerpunkt dieser Folge liegen wird. Wir nehmen am Freitagabend auf, am frühen Abend. Das heißt, die Auslosung ist bereits durch in der Champions League und wir werden über den Gegner des FC Bayern München sprechen, den FC Arsenal. Wir werden über einen weiteren Turnierverlauf sprechen, wie er denn aussehen könnte, wenn der FC Bayern München weiterkommt und einfach unser generelles Gefühl, was das angeht. Und wir werden auch sprechen über die FC Bayern Frauen, die in der vergangenen Woche einen sehr, sehr wichtigen Sieg in der Bundesliga eingefahren haben, die jetzt kurz auch vor dem Topspiel gegen den VfL Wolfsburg stehen. Wir werden über die DFB-Nominierung sprechen, auch das ja ein sehr aktuelles Thema. Am Donnerstag wurde der Kader bekannt gegeben und auch rund um den FC Bayern München wurde dort die ein oder andere spannende Entscheidung getroffen von Julian Nagelsmann. Und wir werden am Ende auch einen kurzen Ausblick auf das Spiel gegen den SV Darmstadt am Wochenende geben. Und all das bespreche ich natürlich nicht im Monolog, sondern ich habe mit zwei Gästen aus der Redaktion mit eingeladen. Einerseits Nils, ihr habt von Nils schon den ein oder anderen Artikel bei uns im Blog lesen dürfen. Nils hat für uns heute auch die Champions League Auslosung begleitet und die News rausgehauen. Soweit sind wir aktuell bei Männersan Rot, dass wir auch aktuelle News raushauen können. Insofern danke dafür, Nils, und schön, dass du heute zu Gast bist im Podcast.
Hi, ja, freut mich riesig, heute mal dabei zu sein bei einer Folge. Ich war schon immer gespannt darauf, mal selbst dabei zu sein. Ich verfolge ja auch den Podcast auch persönlich. Ich finde es immer total toll, diesen zu hören. Und ja, bin gespannt, wie es heute wird.
Ja, und ihr hört es schon an seinem Dialekt. Wir haben Schweizer Zuwachs, der Nachfolger von Jan Sommer, könnte man fast sagen, jetzt auch bei Männersan Rot. Und der zweite Gast ist auch ein Neuzugang in diesem Jahr, nämlich Jonathan. Von ihm habt ihr noch nicht allzu viel lesen dürfen, weil er erst noch anderweitig eingebunden war in seinem Leben. Aber nun, nach und nach, wird er uns immer mehr verstärken, auch bei Männersan Rot. Und heute im Podcast. Schön, dass du da bist und grüß dich.
Ja, hi, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch riesig, dabei zu sein. Hab total Lust auf heute. Und tatsächlich, ich habe auch einen Schweizer Pass. Bei mir hört man es zwar nicht, aber meine Großmutter ist in der Schweiz geboren. Das heißt, Jan Sommer wird doppelt ersetzt.
Ja, ich überlege gerade, war die Champions League-Auslosung, die ist ja manchmal in der Schweiz in Nyon. Wo war die heute? Weiß das jemand zufällig?
Die war wieder in Nyon, ja. Am selben Ort wie immer.
Dann haben wir das perfekte Schweizer Line-Up hier heute für die Champions League-Auslosung. Das ist natürlich hochinteressant. Ja, ansonsten noch der Hinweis an euch, liebe HörerInnen, wenn euch die Qualität und Quantität unseres Podcasts und auch unser Content im Blog und auf Social Media gefällt, ihr habt die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ihr könnt das finanziell tun über Patreon, über PayPal und per Überweisung. Ihr könnt das auch tun, indem ihr diesen Podcast einfach an Freunde oder in euren sozialen Netzwerken teilt und empfehlt, genauso wie den Blog mirsanrot.de. Was ihr alles konkret tun könnt, wie ihr das tun könnt, warum ihr das auch tun solltet, weil wir leben eben nicht nur durch Luft und Liebe. Das erfahrt ihr alles auf mirsanrot.de/unterstützen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder bei uns auf der Seite. Unterstützt uns gern und überlegt, euren Lieblingspodcast so ein bisschen unter die Arme zu greifen. So viel zur Eigenwerbung. Ich habe es gesagt, wir wollen über die Bayern Frauen aussprechen. Heute der glückliche Zustand, dass ihr beide die Partie in Frankfurt gesehen habt. Die Bayern Frauen waren dort zu Gast im ganz wichtigen Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt, wo es ja nicht um die Meisterschaft direkt ging, aber wo schon klar war, der VfL Wolfsburg wird ganz besonders auf dieses Spiel schauen, weil man sich erhofft hat, dass die Bayern dort stolpern werden. Und die Bayern sind gut in die Partie gekommen, gingen durch Clara Bühl in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Frankfurt ist danach immer besser ins Spiel gekommen, hat nicht unverdient das 1:1 in der 67. durch Laura Freigang erzielt. Und dann wäre es fast so weit gekommen, dass der VfL Wolfsburg lächelt und sich freut, dass die Bayern in Frankfurt stolpern. Aber Lea Schüller bringt die Bayern dann doch noch auf die Siegerstraße. In der 77. Minute macht sie das 2:1 und ja, hält die Tabellenführung des FC Bayern München. Jonathan, hab's gerade gesagt, du hast das Spiel auch gesehen. War es ein verdienter Sieg der Bayern und wie hat dir das Spiel insgesamt gefallen?
Sehr gute Frage. Ich freue mich sehr über die Frage, weil ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe. Auch direkt nach dem Spiel und dann auch in den Tagen danach in der Berichterstattung, finde ich, klang so ein bisschen durch, dass der Sieg unverdient war. Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Er war definitiv zu einem gewissen Grad glücklich. Also Frankfurt hat gerade Ende der ersten Halbzeit und direkt nach dem Ausgleichstor Phasen gehabt, wo sie durchaus noch weitere Tore schießen können. Aber alles in allem hatte auch Bayern sehr gute Phasen und ich finde, dass Frankfurt ihre 10-Minuten Phasen hatten, wo sie sehr aggressiv und offensiv auch sehr durchschlagskräftig waren. Bayern hatte aber auf der anderen Seite genau auch solche Phasen. Und am Ende haben sie es einfach abgeklettert zu Ende gespielt. Und deswegen finde ich, dass der Sieg vielleicht ein bisschen glücklich ist, wenn man sich auch zum Beispiel die Doppellattentrefferchance von Laura Freigang und so anguckt, aber auf keinen Fall unverdient.
Nils, stimmst du dem zu? Du hast das Spiel ja auch gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, eben unverdient würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich glaube, gerade in den ersten 20 Minuten haben die beiden Frauen eigentlich gezeigt, wie dominant sie auftreten können und bis zum Treffer waren sie auch definitiv die spielbestimmende Mannschaft. Danach ließen sie es ja ein wenig schleifen und Frankfurt konnte halt ja immer mehr ins Spiel kommen und ich würde jetzt sagen, dass die zweite Hälfte dann schon eher auf der Seite der Hessinnen gelegen hatte und im Endeffekt würde ich nicht sagen unverdient, sondern eher ja vielleicht auch ein bisschen abgezockter, weil man halt die Chance, die Lea Schüller halt hatte, dass sie dann halt den Ball reinmacht, zeigt auch ein bisschen die Effizienz, die die beiden Frauen an den Tag legen können.
Ja, ich finde es grundsätzlich auch interessant, wie die Bayern in dieser Saison auch teilweise die engen Spiele immer wieder auf ihre Seite ziehen können. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität, die man ja in der Vergangenheit vielleicht hier und da auch mal vermisst hat, die in dieser Saison aber zweifellos auch da ist, dass man da in diesen engen Partien mit wenig Chancen vielleicht auch dann viele Tore schießen kann oder ausreichend viele Tore schießen kann, um diese Spiele zu gewinnen. Das ist das wird landläufig sicherlich gerne auch mal als Glück beschrieben, aber wenn man es dann doch ein bisschen häufiger macht, ich glaube, bei den Männern sehen wir das bei Leverkusen aktuell, dann ist das schon berechtigt, auch als Qualität zu framen. Was bei den Bayern Frauen vielleicht immer noch so ein bisschen das Problem ist, klar, du spielst gegen einen Gegner, der unfassbar gut pressen kann. Das hat Frankfurt in diversen Duellen mit den Bayern auch schon bewiesen, dass sie da sehr gut organisiert sind in ihrer Raute, das Zentrum sehr, sehr dicht machen, sehr aggressiv spielen, sehr gut auch in der Lage sind, dann den Gegner zu lenken und in die Räume auch zu lenken, wo man den Gegner haben will. Aber was bei den Bayern trotzdem eben auffällt, immer mal wieder ist, dass sie ihre guten Angriffe nicht immer zu Ende spielen. Also, dass sie dann im letzten Drittel hier und da noch die falsche Entscheidung treffen, dass der Querpass nicht ankommt, dass sich eine Clara Bühl oder so dann doch mal auch noch mal festdribbelt, statt vielleicht den Abschluss zu suchen oder den Ball noch mal in die Tiefe zu spielen. Das ist so sicherlich auf hohem Niveau, aber das ist so das, was mir auch gegen Frankfurt wieder aufgefallen ist, dass sie da zu wenig von den guten Angriffen dann auch zu Ende gespielt haben. Weil von der Spielanlage her bin ich da vollkommen bei euch, haben die Bayern ein ziemlich gutes Spiel gemacht, haben in vielen Phasen auch auf Frankfurt gut unter Kontrolle gehabt, haben den Ball gut laufen lassen, haben gezeigt, dass sie ja eine der besten Ballbesitzmannschaften auch sind, die es aktuell gibt. Auf der anderen Seite hat auch Frankfurt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und selbst wenn Frankfurt jetzt das Ding irgendwie knapp gewonnen hätte oder wenn es ein Unentschieden geworden wäre, wäre das auch nicht unverdient gewesen. Die waren absolut auf Augenhöhe, haben mit ihrem Pressing, wie gesagt, sehr gute Arbeit geleistet, haben da auch viele Chancen sich gut rausgespielt. Finde, dass es ein Spiel war, wo beide Teams, und das ist wirklich selten, dass man das sagen kann im Fußball, wo beide Teams sehr nah an ihrem, vielleicht nicht am Maximum, aber schon sehr, sehr gut auch unterwegs waren und sehr gut gespielt haben, wodurch einfach auch ein hochklassiges Fußballspiel entstanden ist, was sehr gut anzuschauen war. Und deshalb, ja, würde ich euch zustimmen, unverdient war es auf keinen Fall. Es war auf jeden Fall abgezockter als das, was die Frankfurterinnen gezeigt haben. Und so ist es am Ende dann wahrscheinlich auch ein verdienter Sieg. Weiß nicht, Jonathan, wie hat dir denn eine Doppelspitze war es ja nicht, aber Lea Schüller und Jovana Damjanovic sind ja beide zusammen aufgelaufen. Jovana Damjanovic eher so ein bisschen hängend als Zehnerin. Das hat man ja jetzt auch in dieser Saison schon ein paar Mal gesehen, vor allem dann, wenn Pernille Harder verletzt war. Die hat jetzt eher auf dem Flügel gespielt. Wie hat dir denn die Konstellation so gefallen?
Ja, eigentlich ganz gut. Vor allem, weil viel auch auf den Flügeln rotiert wurde. Und du hast gerade die enge Formation von den Frankfurterinnen schon angesprochen. Sie spielen eben sehr eng. Was bedeutet das, wenn man es gut ausspielt, über die Flügel was gehen kann? Und dann da eben so eine Rotation einzubauen, vielleicht auch überraschend aufzustellen, kann natürlich ein gutes Mittel dann sein. Generell haben mir alle drei sehr gut gefallen. Also Harders Assist zum 1-0, diese Verzögerung war Weltklasse. Der Kopfball von Lea Schüller zum 2-1 ist auch Wahnsinn. Ich muss sagen, tatsächlich finde ich, dass Bayern nicht ganz so nah am Leistungsmaximum dran war, vielleicht wie Frankfurt, weil ich finde, gerade in den Phasen, wo Frankfurt dann so ein bisschen zurück ins Spiel gekommen sind, haben sie genau dieses Ausspielen der Flügelüberlegenheit nicht so gut geschafft. Also die Räume und die Möglichkeiten waren trotzdem da, aber es fehlte dann irgendwie so ein bisschen in der Genauigkeit und der Schärfe in den Pässen. Es wurden Bälle verstolpert und das hat mir dann so ein bisschen, das ist mir jedenfalls aufgefallen im Spiel, dass das die Frankfurterin ein bisschen ins Spiel wiedergeholt hat. Aber allgemein diese Dreierkonstellation von Harder, Damjanovic und Schüller, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal gesehen haben, diese Saison, die drei zusammen auf dem Platz, gerade weil Harder ja auch so lange verletzt war. Aber es hat mir sehr gut gefallen eigentlich und schade, dass man das vielleicht nicht auch immer in der Champions League sehen konnte.
Nils, war das vielleicht auch ein taktischer Spielzug oder Schachzug von Alexander Strauß, dass man Harder auf den rechten Flügel sozusagen so ein bisschen aufstellt, auch wenn viel rotiert wurde, wie Jonathan das gerade richtig beschrieben hat. Aber war das vielleicht auch so eine taktische Idee gegen das enge Pressing von Frankfurt und dann zu sagen, Harder ist die Schlüsselspielerin beim FC Bayern mit Pässen, mit Dribblings und dann zu sagen, okay, die stellen wir jetzt eher außen auf, wo tendenziell ein bisschen mehr Raum ist?
Ja, das ist eigentlich genau den Gedanken angesprochen, den ich eigentlich schon die ganze Zeit hatte. Denn ich persönlich, das ist jetzt wirklich meine Meinung, sehe eigentlich Harder lieber auf der 10, aber ich sehe den Ansatz mit Damjanovic auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass dadurch eben diese Spur ein bisschen, diese Spur von Aggressivität einfach vielleicht besser zum Vorschein kommt und Harder von der Seite hinweg eigentlich das Spiel dann hätte lenken sollen. Aber ich fand das auch ähnlich, wie Jonathan das gesagt hat, das hat mal besser, mal weniger gut funktioniert. Aber ich denke, dass man das auf jeden Fall für die Zukunft als Variante auch behalten sollte. Damjanovic auf der 10.
Für die Bayern Frauen geht es dann jetzt auch weiter am Wochenende gegen RB Leipzig im Heimspiel. Und dann habe ich es vorhin schon angedeutet. Auswärtsspiel am 17. Spieltag beim VfL Wolfsburg. Ganz, ganz wichtig am 23. März. Da wird es dann wahrscheinlich zu einer Vorentscheidung vielleicht auch kommen, was die Meisterschaft angeht. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie sich die Wölfinnen heute Abend schlagen. Die spielen heute Abend gegen die TSG Hoffenheim, was natürlich auch nochmal so ein Stolperstein sein kann. Also wenn ich vorhin gesagt habe, die Wolfsburgerinnen haben auf den FC Bayern geschaut beim Auswärtsspiel in Frankfurt, dann werden sicherlich die Bayern heute ganz genau hinschauen, was Wolfsburg da gegen die TSG Hoffenheim veranstaltet. Also wird sicherlich ein interessantes Fußballspiel. Wenn wir davon ausgehen, dass Wolfsburg das Duell gewinnt und Bayern auch gegen Leipzig das Spiel gewinnen wird, standesgemäß, dann gibt es am Wochenende danach eben dieses Topspiel mit einem Punkt Abstand. Und dann könnte ein Unentschieden, was es natürlich weiterhin eng halten würde, aber könnte schon reichen für die Bayern, um dann am Ende wieder jubeln zu können. Niederlage natürlich, ist keine Frage, ist verboten. wird auf jeden Fall interessant und glaube, man hat mehrere Momente in der Saison gehabt, wo man schon dachte, ah, jetzt zieht das eine Team vielleicht doch da so ein bisschen davon, aber es ist immer eng geblieben, es gab immer wieder auch überraschende Patzer irgendwo, insofern ja, bin ich mal gespannt, ob beide ihre Siegesserie auch rund um dieses Topspiel aufrechterhalten können. Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr genau hinschauen und werden das beobachten. Insbesondere
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
In der Länderspielpause der Männer, denn, ich habe es vorhin schon gesagt, der Kader vom DFB, von Julian Nagelsmann, wurde veröffentlicht. Es wird jetzt nach dem Wochenende, wo die Bayern gegen Darmstadt in der Bundesliga spielen, wird es eine Länderspielpause geben. Die Deutschen spielen gegen Frankreich und die Niederlande in wichtigen Tests vor der Europameisterschaft. Und Julian Nagelsmann hat in seinem Kader die eine oder andere Überraschung drin. Will jetzt nicht den kompletten Kader nochmal runterbeten, aber ich glaube, eine Entscheidung, über die sollten wir auf jeden Fall sprechen. Nämlich Alexander Pavlovic ist jetzt nominiert worden zum ersten Mal für den DFB. Nagelsmann hat nochmal betont, das ist keine politische Entscheidung, denn Pavlovic kann ja auch für den serbischen Verband auflaufen, wenn er das denn wollen würde, sondern es ist eine, die nach Leistung entschieden wurde. Nagelsmann meinte auch, Pavlovic ist der oder einer der stabilsten Spieler des FC Bayern München in den letzten Wochen gewesen und deshalb ist diese Nominierung auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite hat Nagelsmann Leon Goretzka zu Hause gelassen. Auch ein Bayern-Spieler, der zuletzt eigentlich wieder aufsteigende Form hatte. Nils, du hast dich ja auch so ein bisschen mit Goretzka befasst. Kannst du die Entscheidung von Nagelsmann einerseits für Pavlovic und andererseits dann auch gegen Leon Goretzka nachvollziehen?
Nachvollziehen kann ich sie. Also ich sehe seinen Aspekt. Ich glaube, auf der Pressekonferenz hat er erwähnt, dass er einfach in Pavlovic einfach den anderen Spielertypen sieht als Leon Goretzka, weil diese Achter, dieser Box-to-Box-Spieler, von denen gibt's bei der DFB-Elf einfach schon ja ein paar, also mit einem Gündogan oder der Rückkehr von Toni Kroos, gibt's sehr viele Spieler, die einfach von der Qualität her auf diese Position passen. Und einen Pavlovic gibt's da einfach noch nicht, so diese ja hängende Sechs, aber eigentlich auch schon ein Ticken offensiver, ist jetzt nicht der nur hinten drin steht. Deswegen kann ich den Aspekt von Nagelsmann verstehen. Für mich persönlich wirkt es aber ein wenig so, als wäre die Entscheidung etwas verfrüht gefallen, denn ich hatte den Eindruck, dass man einfach den serbischen Verband ausstechen wollte, um Pavlovic für Deutschland zu gewinnen, um ja nicht denselben Fehler zu machen wie bei Kenan Yildiz und Can Uzun, die ja jetzt für die türkische Nationalelf spielen.
Jonathan, für dich eine Überraschung, dass Goretzka nicht dabei ist oder absolut nach Leistungsprinzip entschieden?
Keine Überraschung, aber auch nicht absolut nach Leistungsprinzip entschieden, würde ich sagen. Also natürlich sagt Nagelsmann jetzt, dass das keine politische Entscheidung ist, weil das wäre auch ein Desaster öffentlich, so kurz vor der EM das zuzugeben. Ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen naiv wäre zu sagen, das hat gar nicht mit reingespielt. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn Pavlovic sich jetzt kurz vor der EM für Serbien entschieden hätte, das wäre sehr peinlich und auch qualitativ ein Riesenverlust für den DFB gewesen. Aber er selber, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Entscheidung gewesen wäre, die er jetzt schon fällen will. Dass er mitkommt, bedeutet aber eben halt auch immer, dass andere Leute zu Hause bleiben. Und ich finde gerade Leon Goretzka hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich gefangen, auch ein bisschen in neuer Rolle beim FC Bayern. Also er lässt sich ja jetzt häufiger auch gerade im Spielaufbau ab und zu mal in die Viererkette fallen, hat das Spiel ein bisschen besser oder ein bisschen mehr vor sich. Und das, was mich oft an Goretzka, an Goretzkas Spiel so ein bisschen gestört hat, was ihm meiner Ansicht nach viel, oft gefehlt hat, ist dieses mit dem Rücken zum gegnerischen Tor im defensiven Mittelfeld den Ball aufnehmen und dann aufdrehen und sozusagen den Angriff einzuleiten. Und wenn er sich natürlich eine Reihe weiter nach hinten fallen lässt, muss er diese Drehung gar nicht machen, dieses Aufmachen. Und es fällt ihm deutlich leichter. Auch Tuchel sieht da, glaube ich, ihn deutlich stärker jetzt in den letzten Wochen. Und rein zahlenmäßig beweist er ja auch, dass er das schon noch einigermaßen kann, das Fußballspielen. Deswegen, ich glaube, er hätte es auch persönlich verdient, wieder im DFB zu sein. Gleichzeitig ist es natürlich jetzt auch eine sehr kleine Stichprobengröße bei Goretzka mit den guten Leistungen wieder. Das gleiche Argument kann man allerdings auch gegen Pavlovic verwenden, dass er natürlich diese Saison seine 10 bis 15 Bundesligaspiele vielleicht gemacht hat. Und es gibt ja noch ganz andere Spieler, die jetzt gar nicht unbedingt beim FC Bayern spielen, die sich vielleicht auch Hoffnungen auf diesen Platz gemacht hätten. Angelo Stiller und Anton Stach sind da so Namen, die mir direkt in den Sinn kommen bei dem Thema. Und ich glaube, da hätte es vielleicht bessere Optionen gegeben als einen 19-jährigen Pavlovic, der seine erste richtig gute Profisaison spielt.
Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Auch zu deinem Punkt, wo du gefragt hast, ob Pavlovic eigentlich diese Entscheidung jetzt schon treffen wollte. Ich glaube, er hatte kürzlich mal in einem Interview erwähnt, dass er das eigentlich wirklich erst nach der EM im Sommer machen wollte. Und ja, den Aspekt, also man kennt ja Julian Nagelsmann und er ist halt ein Taktikfuchs und wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber ich hinterfrage das einfach auch, ob es wirklich die sinnvollste Variante auch für den Spieler selbst ist. Er hat die Leistung gebracht beim FC Bayern, ohne Frage. Aber der Druck wird wahrscheinlich trotzdem irgendwo auch enorm sein, könnte ich mir durchaus vorstellen, Finn.
Ja, ich finde die Entscheidung pro Pavlovic finde ich eigentlich in Ordnung. Ich finde, dass Bundestrainer in der Vergangenheit eigentlich eher zu sehr zu Pragmatismus tendiert haben. Da können wir von gewissen Entscheidungen wie Podolski bis hin zur Moderne, wo immer wieder auch Spieler wie Schlotterbeck oder so trotzdem nominiert wurden, obwohl sie im Verein eher wechselhafte Leistungen gebracht haben. Also da gab es immer viele Spieler, die irgendwie so ein Stein im Brett hatten. Ich glaube, noch krasser war es vielleicht in der Moderne auch bei Thilo Kehrer. Der ist noch das bessere Beispiel im Vergleich zu Schlotterbeck. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass Nagelsmann mit dieser Nominierung zeigt, er will einfach auch frischen Wind reinbringen. Ich glaube, Leistungsprinzip. Ich habe so ein bisschen drauf gehofft, dass vielleicht der ein oder andere von euch beiden da auch nochmal drauf eingeht. Mache ich es jetzt. Leistungsprinzip finde ich ja ohnehin recht schwierig als Begriff, weil wie willst du das bewerten? Du kannst natürlich sagen, glaube, Extrembeispiel war Union Berlin in der vergangenen Saison. Die haben in der Bundesliga eine tolle Saison gespielt. Viele Spieler von denen waren in absoluter Top-Verfassung, spielen aber im Verein halt einen Fußball, der überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was der DFB spielen will. Insofern konnte ich auch Flick immer verstehen, dass er gesagt hat, ja, sorry, aber ihr spielt da nun mal einen ganz anderen Fußball und das passt nicht zu dem, was ich sehen will. Da kannst du nicht immer nach Leistungsprinzip entscheiden. Und auch Nagelsmann hat ja gesagt, es geht eher darum, es geht nicht darum, die Besten der Besten Namen zusammenzustellen, sondern es geht darum, die zusammenzustellen, die am besten zusammenpassen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die positive Bewertung auch des Kaders verstehen, die jetzt öffentlich vorgenommen wird, wo viele einfach sagen, hey, das ist jetzt einfach mal ein anderer Ansatz, auch die Spieler zu belohnen, die einfach in dieser Saison eine gute Leistung bringen. Und Alexander Pavlovic macht das erst seit diesem Jahr, weil er vorher eben noch nicht so viele Chancen bekommen hat beim FC Bayern, aber er macht das sehr gut und er passt mit seinem Spielstil, glaube ich, auch ganz gut zu den Vorstellungen von Julian Nagelsmann. Bei Goretzka, ja, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin einerseits komplett bei dir, Jonathan, dass er in seiner neuen Rolle bei Tuchel so ein bisschen aufzublühen scheint, dass es ihm leichter fällt, wenn er das Spiel vor sich hat, statt mit dem Rücken zum Gegenspieler, wo er ja wirklich dann auch immer wieder auch zum Haare raufen teilweise Entscheidungen trifft, wo er komplett frei steht im Mittelfeld und trotzdem nicht auftritt, sondern den Ball wieder klatschen lässt. Genau die Situation hat er jetzt nicht mehr in dieser Rolle. Auf der anderen Seite hast du für so eine Rolle, sich in die Kette fallen zu lassen, ja jetzt auch Toni Kroos zurück im DFB-Team, der ist ja prädestiniert dafür, hat das ja früher auch immer gerne gemacht, macht das bei Real Madrid immer noch, sich da so halb links in die Kette fallen zu lassen und von dort das Spiel zu gestalten. Insofern kann ich die Entscheidung gegen Goretzka auch ein Stück weit nachvollziehen. Bisschen geärgert habe ich mich tatsächlich eher und ich bin froh, dass du ihn genannt hast, Nils. Jonathan hat es, glaube ich, gesagt. Angelo Stiller. Das ist eigentlich jemand, der für mich jetzt eigentlich schon die komplette Saison unterm Radar läuft. Klar, immer mal wieder wird der Name auch genannt beim VfB Stuttgart und wird auch gelobt, dass er eine gute Saison spielt, aber so richtig konsequent wird eben nicht ausgesprochen, dass er vielleicht neben Granit Xhaka aktuell einer vielleicht der beste Bundesligaspieler im Mittelfeld ist und dass er eine überragende Saison spielt, spielgestalterische Fähigkeiten hat, Stabilität ins Mittelfeld auch bringen kann und wirklich auf hohem Niveau immer wieder Top-Leistungen auch bringt. Und das habe ich nicht ganz verstanden, dass da ein Angelo Stiller außen vor war, was Pavlovic angeht. Ja, kann ich auch nachvollziehen, dass ihr sagt, das ist ein bisschen zu früh, aber also ich bin immer ein Fan davon, gerade wenn es um Freundschaftsspiele auch geht, um Testspiele geht, zu sagen, hey, dann machen wir es eher ein bisschen früher und schauen, wie der so funktioniert in der Gruppe. Und wer weiß, wenn er sich ähnlich einfügt wie beim FC Bayern zuletzt, kann er ja auch ein wichtiger Baustein für die Europameisterschaft werden.
Ich glaube, die Brisanz, um da nochmal kurz reinzugrätschen, die ich halt bei Personalie Goretzka und Pavlovic auch sehe, ist, du hast total recht, dass es Freundschaftsspiele sind. Und wenn es Freundschaftsspiele von vor einem Jahr wären, dann wäre ich total fein damit. Es ist aber halt einfach nur die letzte Länderspielpause vor der EM. Und alle diejenigen, die jetzt dieses Mal nicht mitkommen, mit Ausnahme vielleicht Leroy Sané, der natürlich gesperrt ist, werden es wahnsinnig schwer haben, in den finalen Kader nochmal reinzustoßen. Und ich bin wirklich gespannt, was es da noch für Änderungen gibt, dann direkt vor der EM. Und es ist natürlich besonders bitter für so jemanden wie Leon Goretzka, der jetzt so viele Jahre eigentlich in der Nationalmannschaft fast gesetzt war, so kurz vor so einem traumhaften Heimturnier dann aussortiert zu sein.
Nils, nur 5 Bayern-Spieler insgesamt, auch das war ja in der Vergangenheit schon mal anders. Ich nenne sie mal kurz beim Namen. Manuel Neuer ist dabei, Joshua Kimmich ist als Abwehrspieler mit eingetragen. Im Mittelfeld sehen wir Jamal Musiala und Alexander Pavlovic und dann haben wir im Angriff noch Thomas Müller. Stuttgart stellt, glaube ich, auch 4 Spieler, Dortmund nur noch einen mit Niklas Füllkrug. Was ist das auch für ein Signal an den FC Bayern München, dass es in Anführungsstrichen nur 5 Spieler sind, obwohl die Nationalspieler beim FC Bayern ja relativ breit aufgestellt sind? Die Ex-Nationalspieler, muss man teilweise sagen.
Ja, die Signalwirkung ist, dass der Bundestrainer sieht, dass die Spieler in dieser Saison Mühe hatten, ihre Leistung abzurufen und dass sie einfach im Moment vielleicht nicht die Qualitäten zum Teil mitbringen, die sie ja eigentlich hätten. Und ich denke, dass Nagelsmann ja dementsprechend vielleicht auch etwas kurzfristiger denkt, da er ja seinen Vertrag einfach wirklich nur bis zur EM hat. Und er wird sich da die Spieler rauspicken, die zu seinem System passen und die andererseits auch in Form sind und sich das über die Saison hinweg einfach verdient haben. Und beim FC Bayern waren das nun mal nicht unzählige Spieler, sondern halt ja, die üblichen genannten Namen. Aber auch die hatten ja dann zum Teil wirklich Mühe und ich sehe das eher als Signal, wenn die Profis von anderen Vereinen die Leistung bringen, dass diese, die dann, also dass der Konkurrenzkampf einfach wieder offener ist als früher und es diesen klassischen Bayern-Block vielleicht auch gar nicht mehr braucht oder in Nagelsmann ja zeigen will, hey, da gibt's andere Spieler, die ihre Leistung bringen. Und deswegen gebe ich jetzt ihnen diese Chance, weil sie spielen konstant auf diesem Niveau, das er von ihnen erwartet.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann lass uns mal über die Champions-League-Auslosung sprechen. Der FC Arsenal ist es geworden im Viertelfinale. Die Bayern werden erst in London spielen und dann das Heimspiel gegen den FC Arsenal eine Woche später absolvieren. Die anderen Viertelfinals sind PSG gegen den FC Barcelona, Atletico Madrid gegen Dortmund und Real Madrid gegen Manchester City. Sollte der FC Bayern München weiterkommen, spielt er gegen den Sieger aus dem Duell Real Madrid gegen Manchester City. Und der andere Turnierbaum ist dementsprechend mit dem Sieger aus Atletico Madrid gegen Dortmund gegen dem Sieger aus PSG und Barcelona. Jonathan, dein erstes Fazit, dein erstes Zwischenfazit zu dieser Auslosung.
Ich bin kein Verantwortlicher, deswegen darf ich das sagen. Albtraumauslosung, würde ich sagen. wenn man so in der Nachbesprechung von dem Lazio-Spiel hat sich bei mir so das Gefühl breit gemacht, in der Champions League sind es nur noch 5 Spiele, blöd gesagt, und wer weiß, was da noch passieren kann. Vielleicht guckt man sich irgendwie ins Finale und Finalspiele sind sowieso immer was Eigenes. Natürlich kann man auch jetzt nochmal eine Eigendynamik entwickeln und eine tolle Saison zu Ende spielen, aber vom Gefühl her braucht es gerade gegen die Top-Teams natürlich schon jetzt ein bisschen Glück. Und bei der Auslosung gab es auf jeden Fall gar kein Glück. Ich finde, die 3 besten Mannschaften, die zur Verfügung standen, sind alle im Turnierbaum, auf der Turnierbaumseite vom FCB gelandet. Arsenal ist noch vielleicht der dankbarste von diesen 3. Aber dann im Halbfinale auf den Sieger von City und Real zu treffen, die gerade dann den jeweilig anderen rausgeschmissen haben, ist eigentlich Horrorvorstellung. Also ich weiß nicht, wie die Bayern da ohne riesengroßes Glück weiterkommen sollen. Während auf der anderen Seite jeder Verein eigentlich einen Pfad ins Finale sehen kann. Also ich finde es sehr vergleichbar zur letzten Saison, wo es ja auch ab Viertelfinale so 2 sehr unterschiedliche Turnierbäume gab von der Qualität her und wo Bayern auch im härteren gelandet ist. Aber ich würde vieles dafür geben, mit dem BVB zum Beispiel lostauschen zu dürfen.
Nils, würdest du den Joker auch ziehen? Würdest du auch den Baum gerne wechseln?
Also Albtraum-Auslosung würde ich es jetzt nicht sagen. Klar, es sind mit Abstand die schwierigsten Gegner, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt direkt wechseln wollen, weil ich sehe das andere, also im Gegensatz zu Jonathan sehe ich das auch als Chance, weil sie sich gegen Arsenal noch wirklich beweisen können und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich relativ positiv dem Spiel gegenüberstehe. Nicht nur wegen der Vergangenheit der Spiele, die letzten Spiele, die sehr zugunsten der Bayern ausgefallen sind, sondern weil ich wirklich denke, dass sie gegen Arsenal eine Chance haben, weil sie mich gegen den FC Porto jetzt nicht mega krass überzeugt haben. Das haben sie für mich einfach nicht getan. Es waren 2 sehr enge Spiele. Das wurde ja dann auch noch im Elfmeterschießen entschieden. Deswegen da sehe ich auf jeden Fall die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Und ich denke, dass ein Spiel gegen Real Madrid und Manchester City halt, das kann man sich halt immer geben, das ist ja auch immer schön zu gucken, sich mit den Besten der Besten zu messen, das ist ja auch das, was man sich zu Beginn der Saison wünscht. Und irgendwo schwimmt noch so der Gedanke mit, will man in dieser Saison überhaupt in das Finale, wäre ein Champions-League-Sieg wirklich der gute Abschied für Tuchel? Für ihn wahrscheinlich schon, für den Neuaufbau, der es im Sommer definitiv benötigt, bin ich mir da nicht so sicher, ob es ein bisschen verfrüht wäre, dann so weit in dieser Saison zu kommen, weil sie es für mich dann vielleicht auch nicht verdient hätten. Und in einem Halbfinale gegen Real Madrid oder Manchester City auszuscheiden, ist meiner Meinung nach auch wirklich okay.
Ja, da denkst du schon einen Schritt weiter. Sollst du ja auch. Das hat ja die Stoßrichtung des Podcasts ja auch in sich. Und das ist ja auch ganz normal. Wenn die weiteren Turnierbäume auch schon vorgezeichnet sind, dann denkt man natürlich auch drüber nach, was wäre, wenn. Auf der anderen Seite bin ich natürlich bei Jonathan. Ich glaube, Arsenal ist der drittschwerste Gegner, den du, vielleicht sogar der zweitschwerste Gegner, den du erwischen kannst. Ich wollte ja Real Madrid eigentlich haben als Gegner. Das spricht ja auch gegen alles eigentlich, was vorher so berichtet wurde. Also da wurde ja auch vielerorts geschrieben, Manchester City und Real Madrid sollen es auf keinen Fall werden. Und ich kann auch verstehen, warum man das denkt. Auf der anderen Seite kann man über Real natürlich dasselbe sagen, was jetzt Nils über den FC Arsenal gesagt hat. So richtig überzeugt haben sie gegen RB Leipzig auch nicht. Klar, Real Madrid hat diesen Mythos K.O.-Mannschaft, hat diesen Mythos, im Zweifelsfall drehen sie dann eben nochmal auf, wenn es nötig ist. Und auch die letzten Duelle mit dem FC Bayern waren allesamt erfolgreich. Aber für mich sind das einfach die Spiele in der Champions League. Also Bayern gegen Real Madrid ist für mich, egal ob Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale oder sonst wo, ist für mich das Höchste, was es gibt in der Champions League. Da habe ich immer Bock drauf. Das sind immer packende Fußballspiele. Das sind immer Spiele, die irgendwo auch auf Augenhöhe stattfinden, wo es immer um strittige Entscheidungen geht, um Emotionen, um große Gefühle auch. Also das ist für mich die Spitze überhaupt. Das macht am meisten Spaß, diese Duelle anzuschauen. Deshalb habe ich mir das auch gewünscht. Ich glaube, dass Arsenal vom Fußballerischen her, vom Potenzial her, von dem, wie sie einfach auch in der Premier League vor allem in dieser Saison auftreten, nur ein Ticken leichter ist, in Anführungsstrichen, als Manchester City, die für mich an der absoluten Spitze stehen. Stimmen da Jonathan noch zu, dass der Baum so ein bisschen zweigeteilt ist. Einerseits die Teams, denen man jetzt nicht direkt den Champions-League-Sieg zutrauen würde und andererseits eben die vier nominell stärksten Teams, wo der FC Bayern jetzt eben leider steht. Oder wenn man es aus der anderen Perspektive betrachtet, Jonathan, vielleicht ist es ja auch genau das, was der FC Bayern München braucht. Also wir haben in den vergangenen Jahren häufig erlebt, dass die Bayern eher mal gegen Teams ausgeschieden sind, wo man vorher dachte, okay, das sollten sie packen. Und jetzt haben sie einfach die stärksten Teams überhaupt erwischt. Und ich glaube, dem FC Arsenal zu begegnen, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Es gibt, glaube ich, so einen leichten Respekt in der Saison auch. Das ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit, wo die Bayern Arsenal ja mehrfach deutlich auch besiegt haben, sondern da ist schon auch Respekt vorhanden. Und vielleicht ist es genau das, was die Bayern in dieser Champions-League-Kampagne brauchen.
Ja, das ist natürlich ein sehr optimistischer Ansatz. Also gerade vor dem Villarreal-Debakel war es aber natürlich schon lange so, dass der FC Bayern eigentlich als Favorit oder jedenfalls als klarer Favorit keine Champions League-Spiele oder nicht ausgeschieden ist in der Champions League K.O.-Phase. Ich gerade auch der Punkt von Nils, dass es sozusagen der Entwicklung nicht gut tun würde, und es wäre natürlich irgendwo bitter, dass dann ein Trainer mit Champions League Titel geht, wie Heynckes damals schon, und dann wird es natürlich für den nächsten Trainer wahnsinnig schwer, darauf aufzubauen. Aber ich will natürlich trotzdem immer gewinnen, und mir ist ehrlich gesagt auch egal wie, und wenn man sich irgendwie wie Inter letztes Jahr ins Finale wurstelt und dann dort plötzlich besser spielt als City. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es ein kleines bisschen mehr Losglück gibt, dass man im Viertelfinale in der Champions League auf eine Top-Mannschaft trifft. Das ist, glaube ich, klar. Und auch diese Viertelfinalkonstellation ist wie selten in den letzten Jahren eigentlich nur mit Top-Teams gespickt, meiner Meinung nach. Also es gibt kein einziges wirkliches Überraschungsteam. Deswegen war es klar, dass es schwer werden würde. Es ist jetzt schon arg schwer, und das nimmt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch so mit mehr Glück als Verstand was geht in dieser Champions League-Saison.
Ja, ich probiere mich mal weiterhin mit einem optimistischen Ansatz. Ich glaube, dass Arsenal dem FC Bayern auch spielerisch ganz gut liegt, weil sie sehr offensiv ausgerichtet sind unter Arteta, weil sie schon auch darauf aus sind, den Ball zu haben und Ballbesitz auch zu nutzen, um nach vorn zu kommen, weil sie aber nicht ganz so klinisch sind, würde ich sagen, wie Manchester City. Also da fehlt offensiv oftmals so die Schärfe. Das war gegen Porto jetzt auch in beiden Duellen zu sehen, dass sie es dann nicht geschafft haben, offensiv wirklich diese komplette Durchschlagskraft auch zu entwickeln, wie City teilweise macht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo sie anfällig sind, dass sie offensiv dann doch mal einen Ball verlieren, dass sie dann doch mal auch ausgekontert werden können. Ich glaube, das ist was die Bayern unter Thomas Tuchel jetzt schon auch ein paar Mal in der Saison ganz gut gemacht haben. Beispiel jetzt in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart fällt mir ein, im Dezember oder wann das war, wo sie auf Ballbesitz so ein bisschen auf verzichtet haben, ein bisschen tiefer gespielt haben und dann eben auf Konter gegangen sind. Könnte ich mir gegen Arsenal als Ansatz auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Auf der anderen Seite hat Arsenal natürlich unfassbar Qualität, was den Ballvortrag auch angeht. Also das Mittelfeld jetzt gegen Porto haben Ødegaard, Jorginho und Declan Rice gespielt. Also drei Spieler, die technisch hervorragend sind. Declan Rice bin ich ja immer noch der Meinung, dass die Bayern da so ein bisschen unterschätzt haben, was er dem Club hätte geben können. Finde auch, dass es keine Ausrede ist zu sagen, ja, man hat sich jetzt für Kane als großen Transfer entschieden. Ich glaube, der FC Bayern hätte das Risiko durchaus auch eingehen können finanziell und dass es kein so großes Risiko gewesen wäre, wie es vielerorts vielleicht auch dargestellt wurde. Sei es drum, soll ja jetzt kein Declan Rice Podcast werden, aber die Gunners haben da einfach im Mittelfeld auch herausragende Spieler. Und aus neutraler Perspektive jetzt auch mal betrachtet, glaube ich fast, dass mit Ausnahme von Real gegen City, aber selbst vielleicht sogar im Vergleich zu diesem Spiel, dieses Duell zwischen Arsenal und Bayern, hochspektakulär wird. Also, dass wir da wirklich tollen Fußball sehen mit vielen Chancen auf beiden Seiten auch, dass es unfassbar eng wird. Und ich glaube, dass die Bayern da gute Karten haben, dann auch ins Halbfinale einzuziehen. Glaub auch, dass Manchester City sich gegen Real durchsetzen wird und dann tendenziell im Halbfinale Schluss ist für die Bayern. Aber ja, also wie es Nils schon gesagt hat, das wäre dann auch keine Schande. Und ich glaube, Halbfinale ist zumindest mehr, als viele vor einem Monat oder vor zwei Monaten gedacht hätten, was der FC Bayern in dieser Saison schafft.
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich und ich will jetzt meinen Pessimismus auch noch mal ein kleines bisschen einordnen, weil der sich vor allem auch allgemein auf die Gesamtauslosung bezieht. Ich glaube, die Chancen ins Halbfinale einzuziehen stehen gar nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht bei mir vorher durchklang. Also ich glaube wirklich, dass Arsenal von den dreien noch der machbarste Gegner ist. Da sehe ich Real Madrid zwar vielleicht spielerisch und auf dem Papier nicht ganz so hoch, aber ich glaube einfach, dass man, wenn man nach Madrid fahren muss oder wenn man auf der Gegenseite einfach dieses weiß-goldene Trikot sieht, dass man da noch ein bisschen mehr Angst kriegt als jetzt zum Beispiel beim FC Arsenal. Das ist fast eher umgekehrt so, dass die natürlich ein bisschen Bayern-Trauma haben und tendenziell eher Champions League unerfahren sind. Und wenn die dann mal in der Allianz Arena auflaufen, vielleicht kriegen die auch ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch. Das ist dann auch so ein bisschen meine Hoffnung. Und ich glaube wirklich, dass du hast den defensiven Ansatz schon so ein bisschen angesprochen. Ich hatte tatsächlich auf diesen defensiven Ansatz eben auch schon im Rückspiel gegen Leverkusen gehofft. Da ist es dann ein bisschen anders gekommen, wie wir alle wissen. Aber ich glaube wirklich, dass das ein gutes Mittel sein kann gegen Arsenal. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Duelle. Und da bin ich in diesem einzelnen Duell auch deutlich optimistischer als zur Gesamtauslosung. Ich hatte mir eben nur vor der Auslosung schon die ein oder andere Hoffnung gemacht, dass man sich vielleicht ins Finale ein bisschen durchwursteln kann. Und die ist jetzt ein bisschen gestorben, leider. Daher wahrscheinlich meine negative oder pessimistische Einstellung dazu. Aber bei Arsenal bin ich gar nicht so schlecht eingestellt.
Ich denke, dass es auch auf jeden Fall auf das Hinspiel ankommen wird. Ich denke, dass das Rückspiel in der Arena auf jeden Fall ein großer Vorteil sein wird für die Bayern. Das hat sich auch schon gegen Lazio gezeigt. Also die Stimmung und die Choreo da, die war bombastisch. Was mir nämlich aufgefallen ist, seit dem Champions League-Sieg in der Saison 1920 ist man jedes Jahr ins Viertelfinale gekommen und da hat man jedes Hinspiel verloren. Also gegen Villarreal war es, glaube ich, mit 1-0, gegen PSG war es, glaube ich, 3-2 verloren und letztes Jahr gegen City war es 3-0, glaube ich. Und ich glaube, darauf wird es auf jeden Fall ankommen, dass man dieses Auswärtsspiel in London, gerade auch ohne die Auswärtsfans, dass man da sich eine gute Ausgangslage verschaffen kann. Und ich denke, im Rückspiel ist dann alles möglich.
Nils, du hast ja vorhin auch schon gesagt, in Porto hat dich Arsenal nicht so richtig überzeugt. In der Premier League überzeugen sie gerade viele. Ist ja so eines der Teams, das da so ein bisschen auch gehypt wird. Ist das vielleicht auch ein Vorteil für die Bayern, dass Arsenal ein extrem junges Team hat? Also viele Spieler, die in der Champions League gerade so ja ihre erste richtig, richtig gute Kampagne spielen. Viele Spieler, die noch nicht so erfahren sind, auch auf diesem Niveau. Ist das was, wo die Bayern dann vielleicht am Ende Kapital draus schlagen können, indem sie einfach abgezockter und erfahrener in diese Duelle gehen?
Ich denke, dass man das auf beide Seiten auslegen kann, wie man will. Also man kann ja einerseits auch die Argumentation bringen, dass dieser junge Aufschwung dem Team diese Unbekümmertheit bringt, vielleicht auch nicht diese Verkopftheit. Aber ich denke schon, dass es natürlich ein Vorteil ist, wenn man Spieler wie ein Thomas Müller, wie ein Manuel Neuer, der oder die schon ja mehrfach die Champions League gewonnen haben. Das sind einfach die Spiele, wo, sag ich jetzt mal, die alten Hasen halt wissen, wie es läuft, die Mannschaft auch an die Hand nehmen können, wenn es jetzt mal eine Phase hat im Spiel, die einfach nicht so gut läuft. Deswegen, die Erfahrung ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber ich sehe das jetzt bei Arsenal nicht so, dass es ein Nachteil für sie ist. Also die können da durch ihre spielerische Klasse auf jeden Fall glänzen und ja, sehe das jetzt nicht nur negativ für den FC Arsenal.
Wenn wir jetzt mal auf den weiteren Turnierverlauf oder auf den möglichen weiteren Turnierverlauf blicken, gehen wir einfach mal davon aus, Jonathan, dass die Bayern Arsenal schlagen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Duelle Atletico Madrid gegen Dortmund, PSG gegen Barcelona und eben auf der Bayern-Seite das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City noch. Du hast bei uns im Slack einen relativ klaren Wunsch geäußert, wie das Halbfinale aussehen soll und wie das Finale aussehen soll. Nimm uns da gern nochmal mit in deine Gedanken.
Ja, also ich finde hier Geschichten, die nur der Fußball und so weiter. Ich finde, da lässt sich ein sehr schönes Bild malen von Wembley 2024, 11 Jahre nach Wembley 2013, mit einem Finale Bayern-Dortmund, das sozusagen genauso wiederholt wird. Es hätte was, vor allem dann mit einem sozusagen Rachespiel von Thomas Tuchel. Das wäre das letzte Spiel von Hans-Joachim Watzke in großer Verantwortung. Gleichzeitig besteht natürlich auch noch die Möglichkeit für genau die gleichen 4 Halbfinalisten wie damals. Die Partien können nicht genau gleich aussehen, aber man würde dann sozusagen Gegner tauschen und Bayern, Real, Barca, BVB würde dann da stehen. Und auch das fände ich super schön. Ich bin natürlich geprägt von diesem 2013er Finale. Das war sozusagen mein prägendes Bayern-Fan-Erlebnis nach dem verlorenen Finale davor. Ich war 11 Jahre alt und fände ich schön, sowas nochmal erleben zu dürfen.
Nils, also erstmal die Frage, würdest du das so unterschreiben? Dortmund-Bayern im Finale? Wahrscheinlich schon, weil die Bayern dann das Finale erreichen würden, aber wie würde es dir gefallen?
Ja, so wie Jonathan das eben erläutert hat mit dieser ganzen Vorgeschichte auch. Also ich bin ja in ähnlichem Alter. Für mich war auch das Finale 2012 und 2013, also diese Jahre dort, wo ich so zwischen 11 und 12 war. Und das war wirklich so, da hat man einfach alles aufgesaugt. Und das ist einfach noch so präsent, dass man ja sich immer wieder in den Moment zurückversetzen kann, wie es damals war, diese Emotionen, diese Gefühle. Und deswegen würde ich das natürlich sofort unterschreiben, ein erneutes Finale gegen den BVB. Nicht nur, weil der FC Bayern dann das Finale erreichen würde, sondern weil ich die Chancen für den FC Bayern dann auch als relativ gut erachten würde, den Sieg dann auch zu holen. Was meiner Aussage etwas widerspricht, weil ich ja gesagt habe, dass ein Sieg von Thomas Tuchel in der Champions League nicht förderlich für die, ja, für den weiten Ausblick des Vereins wäre. Aber der Grundgedanke würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
Mein Gott, werden wir jung, bei mir ist dann rot. 11, 12, das ist natürlich, das ist auch mal eine Ansage. Aber ja, das war ja Ziel unseres Aufrufs für neue AutorInnen, dass wir ein bisschen mehr mit der Zeit gehen und wir alten Säcke mal so ein bisschen aufgefrischt werden. Dass ich mich mit 30 Mal als alten Sack bezeichnen würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, sei es drum. Ja, ich habe ein bisschen eine andere Meinung, was dieses Duell mit Dortmund angeht. Ich würde es auch unterschreiben, ganz einfach deshalb, weil Bayern dann im Finale stehen würde. Das, glaube ich, steht außer Frage. Aber ich würde mir einen anderen Gegner für den FC Bayern wünschen, weil ich einerseits kein großer Fan bin von nationalen Duellen in der Champions League. Die sieht man oft genug dann auch in den nationalen Wettbewerben. Und andererseits ist es einfach so, dass man gegen Dortmund als FC Bayern eigentlich mehr zu verlieren hat, als dass man gewinnen kann. Das war 2013 wirklich ein Extremfall, aufgrund der Dominanz, die der BVB vorher hatte in der Bundesliga und auch im Pokal, hatte dieses Duell einfach ja die Möglichkeit oder es war die Möglichkeit für den BVB, den FC Bayern vielleicht sogar mental so richtig zu brechen. Also wenn sie dieses Champions-League-Finale dann gegen Dortmund verloren hätten, das wäre brutal gewesen. Und das war ein unfassbarer Druck, den die Spieler gespürt haben, den aber auch die Fans vorher gespürt haben. Und klar, man kann sich das auch positiv, insbesondere jetzt mit der Geschichte, wie es gelaufen ist, kann man sich das auch positiv zurechtlegen. Auf der anderen Seite finde ich einfach, dass es diesen Druck nicht unbedingt vorher braucht. Ich finde auch, dass die Anfangsphase damals extrem schwammig von den Bayern war, dass man ihn da gesehen hat, wie sehr die Knie auch geschlottert haben, wie schwierig das einfach auch emotional war. Ganz so sehr wird die Situation, sollte es dazu überhaupt kommen, ganz so sehr wäre die Situation dann natürlich nicht im Jahr 2024, einfach weil, finde ich, dieses Duell auch an Hitzigkeit so ein bisschen verloren hat. Es ist nicht mehr ganz so dieses emotionale Duell, wie es eben noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es gibt nicht so krass die Vorgeschichte. Bayern hat Dortmund eigentlich in den letzten Jahren immer rasiert. Insofern, wäre auch die Erwartungshaltung diesmal, dass die Bayern klar gewinnen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie dieses Finale dann wirklich verlieren, dann ist das wieder dieses so ein Spiel, was den Bayern eben über Jahre hinweg vorgehalten wird und was natürlich auf der anderen Seite dann auch zu Recht extrem gefeiert wird und was, glaube ich, nochmal mehr wehtun würde als eine Niederlage gegen irgendeinen internationalen Gegner. Und deshalb, ja, bin ich einfach immer ein Fan davon, lieber gegen ein internationales Team zu spielen und da das Finale dann im Zweifelsfall, wenn man schon verlieren muss, klar, mir ist an mir, FC Bayern und Selbstbewusstsein, ich glaube, da geht man nie von einer Niederlage aus, aber wenn man schon verlieren muss, dann eher gegen einen Gegner, gegen den es nicht ganz so sehr wehtut wie Borussia Dortmund. Aber, bevor Jonathan mir jetzt gleich nochmal widersprechen darf, aber ich glaube sowieso nicht, dass es dazu kommen wird, weil einerseits ist der BVB einfach erschreckend schwach in dieser Saison unter Edin Terzic und war auch gegen die PSV Eindhoven, finde ich, sehr schwach in beiden Spielen, mit Ausnahme von einer halben Stunde in Dortmund war das eigentlich keine gute Leistung. Ich glaube, dass sie gegen Atletico Madrid schon ausscheiden werden und auf der anderen Seite wird es für die Bayern natürlich auch enorm schwer, das Finale zu erreichen in der Verfassung, in der sie sich befinden.
Ja, ich glaube, bei deinem letzten Punkt hast du total recht. Also ich glaube, kein Stück daran ist es wirklich passiert. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten sehr unwahrscheinlich. Auf der Dortmunder Seite nochmal deutlich unwahrscheinlicher als auf der Bayern-Seite. Ich glaube natürlich, einerseits hast du recht, dass sozusagen, wenn man verliert, tut es besonders weh. Aber umgekehrt, wenn man gewinnt, kann es auch besonders schön sein, nochmal einen Titel sozusagen vor der Nase vom BVB im letzten Watzke-Jahr mit einem Ex-BVB-Trainer, der kurz auch als Tuchel-Nachfolger, also nicht nur als Nachfolger, sondern auch als Tuchel-Ersatz galt. Wenn man da diesen Sieg einfahren kann, diesen Titel holt, ich glaube, das ist kaum zu übertreffen an Geschichten, die man dann eben umgekehrt auch dem BVB vorhalten kann. Es gibt noch einen anderen Faktor, der gerade aus BVB-Sicht bestimmt relevant ist, ganz titelunabhängig. Könnten die natürlich Interesse an einem fünften Champions-League-Platz für diese Saison haben. Und das Koeffizientenrennen mit der Premier League vor allem ist da gerade sehr interessant. Da sind alle Partien jetzt relevant, aber natürlich vor allem Bayern gegen Arsenal und Leverkusen gegen West Ham in der Europa League.
Ja, das ist in der Tat ein sehr interessantes Ding. Da gibt's ja Punkte für Siege, Unentschieden und Punkte fürs Weiterkommen auch in die nächste Runde in allen internationalen Wettbewerben. Für den neuen oder für die neue Konstellation in der Champions League nächste Saison, die ja reformiert wird. Nur um das kurz zu erklären, ist es so, dass es ja zusätzliche Startplätze gibt für die Top 2 der Top-2 sondern der Top 2 der Wertung in dieser Saison, in der laufenden Saison. Das bedeutet, wenn die Bundesliga dort den zweiten Platz innehat und den hatten sie mindestens, zumindest noch in der Gruppenphase der vergangenen Saison und auch über Phasen in diesem Jahr, dann haben sie eine Chance auf diesen fünften, dass der fünfte Platz eben in der Bundesliga auch in die Champions League mit einzieht. Glaubt tatsächlich, dass auch das schwierig wird, weil die anderen Teams oder die anderen Länder einfach ein Stück weit noch besser aufgestellt sind in allen Wettbewerben. Aber natürlich hast du recht, ganz, ganz verloren ist dieser Gedanke noch nicht und deshalb wird das natürlich auch sehr wichtig sein. Nils, wir haben jetzt viel über dieses mögliche Finale Bayern gegen Dortmund gesprochen. Was wäre denn so deine Traumkonstellation? Einerseits fürs Halbfinale lieber Real Madrid, lieber Manchester City und dann eben fürs Finale, wer von diesen vier Teams, die dort auf dem anderen Baum noch hocken, welche Teams würdest du dir da für den FC Bayern wünschen? Wo glaubst du, ist die größte Wahrscheinlichkeit da, dass die Bayern diesen Titel dann am Ende noch holen?
Also ich sehe da tatsächlich mein gewünschtes Halbfinale wäre auf jeden Fall gegen Real Madrid, weil da einfach rein von der Historie her einfach viel mehr dahinter steckt, weil da auch so viele Spiele dabei waren mit Fehlentscheidungen, mit irgendwelchen ja, Quälereien. Also ich kann mich da noch erinnern, das Halbfinal-Hinspiel 2012 war das. Also das war ja dann wirklich mehr Kreisliga und Rumgehacke als sonst irgendwas. und deswegen würde ich natürlich Real Madrid bevorzugen, weil sie dann auch, ich sehe die Chance, Real Madrid zu schlagen, auf jeden Fall stufe ich als höher ein als gegen Manchester City. Und in einem möglichen Finale würde ich tatsächlich, das wäre eigentlich auch mein Wunsch fürs Viertelfinale gewesen, würde ich am liebsten gegen den FC Barcelona spielen, weil es irgendwie auch noch diese Lewandowski-Rückkehr mit einbeziehen würde und weil die Duelle gegen den FC Barcelona in den letzten Jahren einfach enorm viel Spaß bereitet haben und ich auch dort die Chancen als gut einstufen würde, gegen Barcelona gut zu bestehen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, so ein 8:2 im Finale der Champions League, das gab es wahrscheinlich in der Historie auch noch nicht so oft. Wäre sicherlich was Erstrebenswertes für die Bayern. 8 Tore haben sie am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga geschossen. Jonathan, gelingt das auch in Darmstadt und was ist für die Bayern dort in der Bundesliga zu erwarten?
Ja, 8 Tore ist natürlich eine ganze Menge. Aber gegen Darmstadt hat man da ja Erfahrung aus der Hinrunde. Da gab es auch 8 Tore. Ich glaube, 8 Tore werden es jetzt am Samstag nicht ganz. Ich weiß, mutige Prediction. Aber allgemein erwartet die Bayern einen Gegner, der sehr, sehr wenig auf die Reihe kriegt diese Saison. Seit 18 Bundesligaspielen kein Spiel gewonnen. Und weniger Siege gegen Bundesligisten diese Saison als Saarbrücken. Und es klappt sehr, sehr wenig. Was die Darmstädter Stärken sind, ist vielleicht das Spiel mit dem Ball, solange es nicht um Offensiv-Output geht. Also sie bringen sehr viele lange Bälle auf ihre großen Stürmer an. Da wird es dann wichtig, dass De Ligt und Dier physisch in den Kopfballduellen sind. und sie kriegen gerade für ein Kellerkind auch relativ gute Ballstaffetten auf die Reihe. Da bewegen sie sich statistisch eher im Tabellenmittelfeld. Das dann energisch und mit einer gewissen Zweikampfintensität zu unterbinden, wäre sicher auch wichtig. Aber allgemein sehe ich sehr wenig Wege für Darmstadt, jetzt am Samstag da irgendwas zu holen, zu Hause gegen die Bayern. Auch wenn man natürlich jetzt vielleicht vor den letzten paar Spielen das häufig gedacht hat bei Bayern-Spielen und das dann am Ende doch immer ein bisschen anders kam.
Nils, Darmstadt hat die meisten Gegentore in der Bundesliga kassiert. Darmstadt hat den höchsten Expected Goals Against Wert. Darmstadt hat den niedrigsten Expected Goals Wert. Alles laut FBref. Eigentlich kann es ja nur eine Niederlage der Bayern geben, oder? Also wenn man das so hört, das ist ja eigentlich sind das ja die Gegner, gegen die Bayern in dieser Saison ganz gerne mal gestolpert sind, wo eigentlich klar war vorher, die Bayern gewinnen das und am Ende stolpern sie. Was spricht für dich dafür, dass Bayern das jetzt mal auf die Reihe bekommt, dass sie wirklich konstant auch in der Bundesliga performen und dass sie sich da wirklich auch in Form bringen, mit Blick auch auf den wichtigen April dann?
Also, schön, wie du das nochmal die ganze Saison rückblickend doch mal etwas Revue passieren lässt. Ja, ich denke, dass die letzten Spiele der Bayern natürlich durchaus Hoffnung gegeben haben, sowohl im taktischen Ansatz, auch irgendwie vom ganzen Gefüge her, also das Gefühl innerhalb der Mannschaft, man hat irgendwie das gegen Mainz war es dann ja auch das Spiel, es fiel sehr hoch aus, vielleicht auch ein bisschen zu hoch natürlich. Aber man hat irgendwie diese Spielfreude angemerkt, also gerade das Zusammenspiel irgendwie Musiala, Kane, Müller, Sané, das hat vorne extrem gut funktioniert. Und ich denke, dass es für die Bayern wichtig sein wird, dass man den Gegner ernst nimmt, auch wenn die letzten Spiele von Darmstadt, wie gesagt, jetzt kein Feuerwerk waren. Es war eher das Feuerwerk gegen Darmstadt selbst. Und ich denke, dass man einfach bemüht darum ist, den Rhythmus hochzuhalten und ja, die Spiele möglichst diesen Spielfluss aufrechtzuerhalten. Ja, und einfach vielleicht auch diesen Spaß nicht zu verlieren, also einfach Bock zu haben, zu kicken. Und das gegen jeden Gegner. Und jetzt einfach das Beste aus dieser Situation machen. Ich denke, das ist enorm wichtig für alle und für das gesamte Gefühl und auch das Trainerteam.
Jonathan, gelingt das den Bayern? A und B, welche Rolle spielt jetzt auch Harry Kane oder Harry Kanes Rekord dafür, dass die Bayern sich nochmal in der Bundesliga straffen? Der steht jetzt bei 30 Toren, 9 Spieltage vor Schluss. Heißt, er muss noch 12 machen in diesen 9 Spielen. Das heißt, ein Hattrick gegen Darmstadt sollte es schon mindestens sein, oder?
Ja, würde sicherlich helfen. Ich glaube, die Bayern schaffen es am Wochenende. Und ich glaube, offensiv wird dann einfach total wichtig, dass man nicht ungeduldig wird. Darmstadt wird tief stehen. Ich bin auch wahnsinnig gespannt auf das Darmstädter System, weil sie viele Spiele dieser Saison mit einer Fünferkette bzw. Dreierkette bestritten haben. Aber nach dem 0-6 gegen Augsburg haben sie ihr System so ein bisschen geändert, jetzt gegen Leipzig letzte Woche. Wird interessant zu sehen, wie sie auftreten, weil die so ein bisschen gerade alles versuchen, Thorsten Lieberknecht da so ein bisschen umzukrempeln. Aber tief stehen werden sie in jedem Fall und deswegen ist es wichtig für Bayern, die Tiefe zu finden, aber gleichzeitig geduldig zu bleiben, kein unnötiges Risiko zu gehen. Und ich glaube, das wird am Ende aber auch klappen, gerade weil Darmstadt auch wahnsinnig anfällig dafür ist, dem Gegner das ein oder andere Geschenk zu machen in so einem Spiel. Das haben sie gegen Augsburg auf die Spitze getrieben. Das war eine erste Halbzeit, wo man 5 Gegentore kassiert hat, die fast alle selbst verschuldet waren. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das gegen die Bayern jetzt abgestellt kriegen. Ist natürlich so eine Aussage, die man dann am besten nach dem Spiel immer vorgehalten kriegt.
Das werden wir sehen, ob wir die dir dann nochmal nachreichen und auch vorhalten können. Es wäre auf jeden Fall das erste Mal seit Februar bzw. Januar, dass die Bayern ein zweites Bundesligaspiel in Folge dann auch gewinnen können. Tatsächlich war das damals der Fall, als sie am 27. Januar gegen den FC Augsburg in Augsburg 3-2 gewonnen haben und dann daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit 3-1 gewonnen haben. Dann folgten ja auch schon die 3 Niederlagen in Serie in Bundesliga und Champions League. Gegen Leipzig haben sie gewonnen. In der Bundesliga folgte dann das 2-2 gegen den SC Freiburg. Jetzt haben sie gegen Mainz gewonnen und wollen gegen Darmstadt auch diesen zweiten Sieg natürlich nachlegen.
Ja? Zur Causa Harry Kane wollte ich noch sagen, ich finde die Geschichte von außen natürlich super schön und es hätte auch was, wenn dieser Lewandowski-Rekord so schnell wieder gebrochen werden würde. Trotzdem hoffe ich, gerade solange die Meisterschaft noch nicht gegessen ist, so viele Punkte, wie es auch sein mögen, dass es keine allzu große Rolle spielt, gerade in der Mannschaft. Also ich bin sehr optimistisch, dass er da auf jeden Fall nah rankommt und dass es spannend wird bis zum letzten Spieltag. Aber ich hoffe, sie reden jetzt nicht in der Kabine vor dem Spiel darüber.
Ja, und also man muss ja auch dazu sagen, es wird ja fast schon noch zu selten darüber gesprochen, was das eigentlich für eine unfassbare Saison von Harry Kane ist. Klar, immer mal wieder blitzt es dann auf und dann wird der Rekord auch rausgeholt. Aber ich habe das Gefühl, das wird ja fast selbstverständlich diskutiert. Der ist nun mal ein sehr guter Stürmer. War ja klar, dass er in diese Region kommt etc. Also ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert in seiner Debütsaison mit einem Team, das so große Probleme auch hat, sich zu stabilisieren, so zu performen und so viele Tore zu schießen und jetzt bei 30 Bundesliga-Toren zu stehen und dann eben auch noch zahlreiche Assists mit dazu. Also das ist schon absolute Weltklasse und er benimmt sich dabei auch noch hochsympathisch, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist die große Kane-Show beim FC Bayern und alles richtet sich irgendwie auf ihn und er will im Mittelpunkt stehen, sondern er ist ja auch ein unfassbar mannschaftsdienlicher Spieler, in den Interviews auch immer total fokussiert. Ich habe mir jetzt parallel auch nochmal die Daten hier aufgemacht. In 34 Pflichtspielen 36 Tore und 11 Vorlagen. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, wenn die Bayern ein bisschen mehr auf Titelkurs wären in allen Wettbewerben, dann würden wir hier fast sogar schon über einen Ballon d'Or-Anwärter sprechen. Das ist vielleicht der beste Kane, den es jemals gab. Und umso ernüchternder natürlich, dass man in der Bundesliga so dasteht, wie man aktuell dasteht. Aber bin da natürlich komplett bei dir. Das wäre ihm absolut zu gönnen, dass er diesen Titel dann am Ende auch holt und nicht nur Torjäger in der Bundesliga wird, sondern vielleicht sogar dann diesen Rekord von Lewandowski auch nochmal mindestens einstellt, ihn vielleicht sogar am Ende knackt. Gut. Da machen wir für heute den Deckel drauf. Wir haben die vier großen Themen, die wir besprechen wollen, haben wir allesamt besprochen. Ich bedanke mich vielmals bei euch beiden. Einerseits bei Nils, der direkt aus der Schweiz uns zugeschaltet war und uns seine Expertise zur Auslosung in Nyon in der Schweiz auch beigesteuert hat. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, heute dabei zu sein. Quasi so als Auslandskorrespondent, live tätig natürlich in Nyon, nein.
Das ist natürlich auch geil, also das könnten wir in Zukunft dann auch machen. Wir schalten in die Schweiz zu Nils.
Ja, können wir gerne so machen, ja.
Und andererseits bedanke ich mich bei Jonathan. Da schalten wir langweiligerweise nur nach München in Anführungsstrichen, aber gut, das ist ja auch in Ordnung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, genau.
Gut, und dann, wie gesagt, machen wir den Deckel für heute drauf und hören uns dann nächste Woche wieder und sprechen dann auf jeden Fall über das Spiel des FC Bayern München gegen Darmstadt. Wir werden natürlich auch weiter über die Frauen sprechen, die vor einer richtungsweisenden Woche stehen. Ich habe es vorhin gesagt, jetzt gegen Leipzig am Wochenende und dann das vielleicht entscheidende Spiel gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Werden wir alles für euch begleiten hier im Podcast und wie ich es eingangs gesagt habe, unterstützt uns gerne. Ihr könnt das finanziell tun auf PayPal, ihr könnt uns per Überweisung unterstützen, ihr könnt uns auf patreon.com/mirsanroth unterstützen. Warum ihr das tun solltet, wie ihr das tun könnt und was wir mit eurem Geld auch konkret machen und welche Ziele wir verfolgen, all das erfahrt ihr auf mirsanroth.de/unterstützen. Link findet ihr in den Shownotes. Und dann sehen wir uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Noch sehen wir uns ja nicht, aber vielleicht ja in Zukunft. Das lasse ich mal an der Stelle offen. Bis dahin, macht's gut. Servus.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.